Ein frühes Aus der Deutschen, Überraschungsfinalist Österreich und ein erwartet starker Auftritt der Siegernation England. Vier volle Darts-Tage beim World Cup of Darts in Frankfurt liegen hinter uns. Hier kommt die große Analyse.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Aktuell ist so unfassbar viel Sport los. Ich weiß gar nicht, was man noch alles verfolgen soll. Wir haben die Fußball-EM, wir haben den World Cup of Darts, wir hatten die Next-Gen-Eisenstadt, jetzt noch Players-Championship-Turniere. Am Samstag hat die Tour de France gestartet, am Montag Wimbledon. Doch hier geht es heute um Dart. Und wenn ich sage, hier bei Checkout geht es um Dart, dann ist das nicht nur meine Wenigkeit, sondern ich sitze auch heute hier am Dienstag, Tag der Aufnahme, hier mit meinem wunderbaren Podcast-Partner Kevin Schulte. Kevin, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich jetzt hier nochmal den World Cup Revue passieren zu lassen. Wir hatten ja tägliche Folgen, zwei davon exklusiv bei Patreon. Das werden wir jetzt sicherlich jetzt nicht irgendwie über Malaysia gegen Kanada nochmal 5 Minuten lang sprechen, sondern wir werden uns fokussieren natürlich auf den letzten Turniertag, werden ein kleines Fazit ziehen. Aber es gab ja auch darüber hinaus noch ein bisschen was Spannendes am vergangenen Wochenende. Ich freue mich auf die Folge. Danke an alle fürs Zuhören und ja, jetzt geht's rein, oder?
Ja, dann lass uns direkt mit dem World Cup starten, weil es gibt viel zu besprechen. Du warst natürlich hautnah das ganze Wochenende vor Ort, bist deswegen der perfekte Ansprechpartner. Und ich denke, wo könnten wir anders anfangen als mit der Siegernation England, die wirklich ihrem Status gerecht geworden sind. Also natürlich hat sich da noch mal ein bisschen was geöffnet durch die Absage von Gervin Price. Kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen, wenn wir unsere Predictions aus dem Vorfeld auch noch mal so ein ganz bisschen auswerten. Aber England hat das wirklich das ganze Wochenende bockstark gemacht.
Sie haben es einfach souverän runtergespielt, haben auch gar keine Fragen aufkommen lassen, weil es war jetzt das erste Mal, dass dieses Duo Michael Smith-Luke Humphreys zusammengespielt hat und das hat gut funktioniert. Das hat auch deutlich besser harmoniert als zum Beispiel Smith und Cross. Und sie haben es ja im Achtelfinale gegen Frankreich schon zum ersten Mal gezeigt. Also da haben sie auch einen guten Average gespielt. 8-3, glaube ich, gewonnen. Im Viertelfinale ging es dann noch deutlich besser gegen Nordirland. Am Sonntag mit 8-4 durchgekommen, fast an die 100 gekommen im Schnitt. Und dann war im Prinzip klar, auch durch die anderen Ergebnisse zuvor, dadurch, dass die Niederlande raus waren, dadurch, dass Wales eben ohne Price antreten musste und auch schon ausgeschieden war am Samstag, war klar, es würde nur über England gehen. Ich gehörte auch zu denjenigen, die sich dann eher England gegen Belgien erwartet hatten für das Endspiel. Belgien hat dann aber gegen Österreich verloren und dann war die Favoritenrolle fürs Finale ja noch klarer verteilt zugunsten der Engländer, die zuvor ja dann auch gegen die Schotten kurzen Prozess gemacht hatten. Das hat mich überhaupt nicht überrascht, dass England gegen Schottland gewinnt, weil ja da einfach auch ein Qualitätsunterschied sichtbar war jetzt die letzten Monate, aber auch jetzt an diesem Wochenende und im Finale war es ja dann sowieso eine ganz klare Sache. Ein 100er Average, den die Engländer spielen gegen die 87 von Österreich. Ja, es war mal wieder so dieses klare World Cup-Finale, das ist natürlich nicht so schön, es war nicht so klar wie im Vorjahr, aber ja, England, der haushoch verdiente Sieger vom World Cup of Darts, zum ersten Mal gewonnen seit den Taylor Lewis-Jahren, 2016 das letzte Mal gewesen, Wahnsinn.
Ja, es war...
It's coming home, Micha.
Ja, aber auch nur im Dart. Woanders haben die Engländer, glaube ich, wenig Chancen aktuell. Man muss sagen, es war an sich ein World Cup, der viele enge Partien geliefert hat. Es gab ja auch 3 der 4 Viertelfinals, die über die volle Distanz gegangen sind, jeweils mit 8-7 entschieden wurden. Es gab viele enge Matches, es gab auch ein paar Überraschungen, ein paar, die wir auch so schon ja angeteasert hatten, dass das passieren könnte. Ein bisschen schade, dass das Finale dann so eindeutig war oder beziehungsweise die Halbfinals auch relativ eindeutig waren. Ich glaube, mit Belgien im Finale hätte das da nochmal ein bisschen enger sein können und Belgien im Finale, natürlich Österreich ist eine super Story. Die wahren Gewinner des Wochenendes sind auch tatsächlich die Österreicher für mich, weil für die ist dieser Finaleinzug noch wichtiger als der Titel für England. Aber ich sag mal so, ja, gegen Belgien, das wäre vielleicht noch ein bisschen enger gewesen und für die Storyline dann hinsichtlich der Causa Halbrechts-Vandenberg einfach vielleicht auch noch ein bisschen cooler gewesen, weil was wäre das geworden, wenn Belgien das Ding tatsächlich gewonnen hätte, nachdem wir wirklich alle im Vorfeld ratlos waren, wie Kim Halbrechts denn auftreten würde und was das denn werden würde.
Genau so ist es und Belgien natürlich eine der Geschichten des World Cups, das war von Anfang an schon klar, weil wir eben abwarten mussten, wie das Ganze laufen wird. Sie haben im Prinzip da weitergemacht, wo sie dann im letzten Jahr auch ab Spiel 2 angefangen haben. Damals nach diesem Eklat am ersten Abend gab es ja so ein kleines Krisentreffen, was vom Manager organisiert worden ist und seitdem war es ja dann auch professionell. Diesmal, das habe ich auch für NTV in so einem Abschlusstext aufgeschrieben, gab es ja sogar ein paar kleine Anzeichen der alten Männerfreundschaft. Also die beiden schon sehr kumpelig wieder unterwegs, teilweise auch gerade bei den Pressekonferenzen. Und das liegt natürlich auch daran, dass sie einen Superlauf hatten, gekrönt eben von diesem Klasse-Sieg am Abend, am Samstagabend, dem 8-2 gegen starke Niederländer, die allerdings, ja, die waren zwar spielerisch stark, haben gute Scores hingelegt, aber es gab keinen Kampfgeist, keinen Wille. Es war irgendwie ein sehr fader Michael van Gerven, einmal mehr. So, die Belgier setzen sich durch, gewinnen dann auch dieses knappe Viertelfinale gegen Italien, über die wir auch noch sprechen müssen, scheiden dann natürlich gegen Österreich raus. War bitter, vor allen Dingen für Kim Heibrechts, weil ihm hätten natürlich die Grand Slam-Preisgelder auch gut getan. Nicht so wichtig wie für Menzo und Roby, aber trotzdem natürlich am Ende dann doch ein etwas überraschendes Ausscheiden. Also die Belgier, eine der Geschichten des Wochenendes, aber wie erwartet schon im Vorfeld, wir alle nehmen uns die Popcorn raus und im Prinzip sind die aber sowas von ungesalzen und fad und man wirft sie nach drei Bissen schon aus dem Wohnzimmer wieder. Ne? Also so war es ja gefühlt. Ne? Also es war jetzt ja, gab jetzt nicht die große Aufreger-Story.
Ja, das Popcorn war fader als der Auftritt von Michael van Gerven, könnte man noch konstatieren. Also die Belgier haben ja von vornherein dann gesagt, sie wollen es professionell gestalten. Ich fand aber, es war eigentlich gefühlt mehr als professionell. Also wenn wir jetzt auch mal den Auftritt vielleicht im Halbfinale hier noch ausklammern, das war wirklich schon fast an der einen oder anderen Stelle wieder ein bisschen freundschaftlicher. Also es ging so in den World Cup rein, sie wollten es professionell machen, es wurde abgeklatscht, es wurde für sich gespielt. Als es dann aber, ich sag mal, ein bisschen teilweise brenzliger wurde und die Belgier auch besser gespielt haben wie gegen die Niederlanden, wo Kim Heibrechts da, was waren es, 129 und 121 rausnimmt auf Bullen nacheinander, Dann ging halt auch einfach die Emotion mit den beiden durch und dann wurde halt auch gemeinsam gefeiert und dann wirkten sie ja fast wieder wie in alten Zeiten zusammengeschweißt. Also das hat schon in gewisser Weise, vielleicht auch in so einer gewissen Hassliebe oder sowas, wirklich eigentlich ganz gut harmoniert.
Ja, man merkt bei den beiden auch, dass es nicht jetzt primär die beiden persönlich sind, die sich da so an die Gurgel gegangen sind. Ne? Also da spielen ja auch private Geschichten eine größere Rolle. Dementsprechend, das hat man schon gemerkt. Und ja, vielleicht ist der World Cup auch so eine Art Wiedererweckungserlebnis. Therapieturnier. Wunderbar, könnte man auch so aufziehen. Ne? Da werden dann genau die beiden Spieler einer Nation zusammengepackt, die sich überhaupt nicht leiden können. Das wäre doch mal was.
Ja, bei den Niederlanden, Van Gerven und Jelle Klaassen. Vielleicht sollten die mal für die Niederlanden noch spielen.
Sehr guter Punkt, weil wir müssen mal über Walk-on-Musiken sprechen. Dann machen wir es jetzt einfach. Was war denn das bitte? Die Niederländer hatten genau einen Walk-on und passenderweise hat man den Walk-on-Song von Jelle Klaassen gewählt. Also ich finde das so instinktlos und das ist für mich der Gipfel des Wahnsinns bei den Walk-ons, weil, super Sache, habe ich auch mit Kevin Schmidt im Podcast angesprochen, super Sache, ab dem Achtelfinale wirklich die Teams nicht mehr zusammen auf die Bühne zu lassen, sondern wirklich Nation pro Nation. Finde ich gut, das hat man im Vorher erst ab dem letzten Turniertag, ab dem Viertelfinale gemacht. Aber was man dann da für völlig egale, zusammenhangslose Lieder auswählt aus der sehr dünn besetzten Jukebox von Sky Sports, also das ist auf deren Mist gewachsen. Ich weiß zum Beispiel auch, im Hintergrund ist man bei der PDC Europe gerade überhaupt nicht zufrieden damit, wie das gelaufen ist. Also da erwartet man dann eher so Sachen, keine Ahnung, Sarah Perchetti Amo bei den Italienern oder bei den Österreichern, dann ein Falco-Song. Aber spielt doch nicht diesen Mist. Was soll denn das? Also das Ganze fängt an mit den Schweden, die gegen Tschechien auf die Bühne gehen, zu Samba de Janeiro. Geil. Also da hat man sich wahrscheinlich auch nur das Trikot angeguckt, was so ein bisschen aussieht wie Brasilien. Aber das, also, da habe ich kein Verständnis für. Permanent dachte ich, James Wade würde nochmal auf die Bühne kommen bei der Vielzahl an Boys in Back in Town rufen. Aber gut, er hat jetzt einen neuen Walk-on-Song. Aber alles komisch und alles auch ein bisschen unangenehm. Also gut gemeint, aber wirklich schlecht ausgeführt. Und dann der Gipfel des Wahnsinns war dann eben der Klaassen-Walk-on zu den Niederlanden.
Ja, bei den Walk-on-Songs ist so unfassbar viel möglich, was du da auch an Stimmung erzeugen kannst zu den jeweiligen Ländern. Also du kannst ja aus den jeweiligen Ländern einfach einen absoluten Banger nehmen und der wird halt einfach laufen und die Spieler sind auch happy darüber. Ich glaube nicht, dass Michael van Gerwen superlich erfreut darüber war oder auch andere Nationen, die dann mit irgendeinem random Walk-on-Song auf die Bühne gekommen sind. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat und wer das auch durchgewunken hat. Also das wird ja nicht nur eine, also es wird ja nicht derjenige, der die Songs einspielt, der DJ, sich auch selber die Songs überlegt haben. Das muss ja mindestens noch irgendjemand vorher gesagt haben, das und das nehmen wir. Also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber auf jeden Fall verschenktes Potenzial.
Ja, sagen wir so, es gibt ja jetzt zumindest keinen Arbeitskreis Walk-on-Musik. Also das findet schon relativ spontan statt. Und es sind ja immer die gleichen Darts-Lieder, die dann da gespielt werden. Ich weiß nicht, ob man für die anderen keine GEMA bezahlt hat oder so. Aber gut, wir warten nochmal auf das nächste Jahr, wie es dann laufen wird.
Ja, vielleicht wäre es ein Vorschlag für das nächste Jahr, die Arbeitsgruppe rund um Berthold Heisterkamp mit der Wahl des Walk-ons zu beauftragen. Lass uns jetzt schauen auf unsere Calls im Vorfeld des World Cups. Wir haben ja schon den ein oder anderen Tipp abgegeben gehabt. Jetzt das so ganz klein in der Auswertung. Wir hatten 9 von 12 Gruppensiegern im Vorfeld richtig predicted. Falsch lagen wir unter anderem bei Australien. Das war aber wirklich schon mehr als knapp, dass sie überhaupt die Gruppe geschafft haben, hatten schon die Matchstarts gegen sich, um die Gruppe eigentlich nicht zu überstehen. Taiwan, wer hätte das gedacht? Also da kam das auch, glaube ich, für uns beide überraschend, dass die beiden so einen aufgespielt haben. Und bei den USA lagen wir daneben, die letzter geworden sind in der Gruppe mit Portugal und Italien. Definitiv eine Enttäuschung, die USA in diesem Jahr. Italien dafür 1A. Unseren Siegertipp Wales, den müssen wir ein bisschen ausklammern, da zu dem Zeitpunkt, wo wir den Tipp abgegeben haben für den Sieg, Gervin Price eben noch nicht abgesagt hatte. Also ich denke mal, ja, von daher können wir das streichen. Und Schweden als Dark Horse haben wir gut gecallt. Dabei finde ich es noch interessant, bei den Schweden muss ich ja eigentlich noch sagen, dass die nicht einmal in ihrer bestmöglichen Besetzung gespielt haben. Also stell dir mal vor, die hätten Andreas Harrison noch mit dabei gehabt an der Seite von Jeffrey de Graaf. Die beiden sind auch schon ein gutes Stichwort, denn wenn man so will, dann sind das die beiden, die in diesem Jahr die höchsten Averages im TV gespielt haben. Und zwar der Einzel-Average, wenn man es so nehmen möchte, die 120,42 von Jeffrey de Graaf beim World Cup und Andreas Harrison mit seinen 117,88 Punkten in der Modus Super Series. Also die Schweden dieses Jahr da an Position 1 und 2 in dieser Tabelle. Und letzte Sache noch, Australien als Enttäuschung haben wir, glaube ich, ganz gut gecallt. Hätten eigentlich schon in der Gruppe rausgehen müssen, war unser Call für eine Enttäuschung. Und ich glaube, damit sind wir auch ganz gut gefahren.
Ja, Australien hast du jetzt doppelt gesagt, auch berechtigterweise, weil da habe ich immer noch, weiß ich nicht, schwierige Gedanken zu diesem Lauf, weil er mich so ein bisschen erinnert an England bei der Fußball-EM. Ich war am Ende fast ein bisschen froh, dass sie dann aber gegen Italien rausgegangen sind, weil die hätten in jedem Spiel eigentlich verlieren müssen. Simon Whitlock hat sie gerettet gegen Japan, gegen Hongkong. Da haben es die Hongkonger auch letztlich selbst weggeworfen. Damien Hatter war über dieses gesamte Wochenende hinweg unglaublich schlecht. Der hatte teilweise Einzel-Averages von 65 oder so und sonst war da auch nicht mehr als 73. Das war wirklich sehr, sehr nicht nur kritikwürdig, sondern also ich bin fast ratlos gewesen, weil woran liegt das, wenn ein Spieler, der Top-10-Material ist, Top 16 aber mindestens, so schlecht performt, dann kann es vielleicht nur damit zusammenhängen, dass der Druck irgendwie zu groß war. Allerdings, er spielt es nicht zum ersten Mal. Sie haben es vor 2 Jahren gewonnen. Dementsprechend wirklich ganz, ganz schwach Australien. Ansonsten hast du es schon richtigerweise gesagt. Die Schweden haben wir gut gecallt, war allerdings auch ein einfacher Call, was jetzt das Rauskommen aus der Gruppe betrifft. Auch sie werden verärgert sein, dass sie nicht noch einen weiteren Schritt gegangen sind ins Halbfinale. Das wäre möglich gewesen. Aber immerhin Oskar Lukasiak, der erste Spieler in der Geschichte des Turniers, der ohne Tourkarte 2-mal in Folge im Viertelfinale steht. Letztes Jahr an der Seite von Dennis Nilsson, jetzt an der Seite von Jeffrey de Graaf und trotzdem natürlich als Schweden würde man sich wünschen, dass dieses Team noch ein bisschen verbessert wird, aber das hast du ja auch schon erwähnt. Da gibt es sogar noch andere Namen, ne? Also auch ein Johan Engström. Die Schweden sind auch unheimlich breit
besetzt. Dennis Nilsson,
Daniel Larsson, ja.
Man kann schon konstatieren, so könnte man es fast sagen, die Schweden haben ganz gutes Spielermaterial. Also ja, ist schon wirklich nicht verkehrt.
Micha, ich weiß, dass einige Leute da draußen, dass die diesen Begriff ganz schlimm finden. Deswegen bitte ich dich, wir können ja vielleicht lieber über Spielerpotenzial reden oder so. Danke.
Ja, dann würde ich das jetzt auch äquivalent zum Fußball machen, dass ich mir einen Einspieler von Andreas Harrison besorge, wo der mit einem zwinkernden Auge in die Kamera sagt, Spielermaterial ist doch in Ordnung. Lass uns dann aber jetzt auch noch mal ein bisschen über unsere Deutschen sprechen. Das müssen wir definitiv machen. Dazu habe ich eine Frage schon mal ganz kurz. Und zwar, ich habe mir natürlich die ganzen Folgen angehört, die es auf Patreon gab und so weiter und so fort. Du hast ja auch ein paar Anekdoten rund um den World Cup erzählt aus deinen Wahrnehmungen. Warum hatte Janni da, ohne dich zu erkennen, aus dem Auto über die Straße gerufen, wie Deutschland gespielt habe?
So ein kleiner Running Gag zwischen ihm und Martin, habe ich mir sagen lassen. Letztes Jahr hat das nämlich auch schon gemacht, Donnerstag oder Freitagabend. Und da hat dann irgendein Fan natürlich das auch nicht geschnallt, dass er jetzt gerade mit dem Manager von Martin und mit Martin selbst dann kommuniziert, weil es ist ja schon dunkel zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, deswegen hat das jetzt einfach nochmal gemacht. Und Martin sagte dann ihm nur, der hat ja auch die Scheibe runter, das habe ich nämlich gehört, Mensch, das ist doch Kevin. Und dann hatten wir eine kleine Konversation, weil die Ampel auch nicht grün wurde bei denen und ich habe dann noch ein bisschen gewartet. Aber es war sehr lustig. Ja. Wie gesagt, es hat jetzt keinen tieferen Hintergrund.
Dann lass uns jetzt die tieferen Hintergründe suchen für das Abschneiden der Deutschen bei diesem World Cup. Was ist dein gesammeltes Fazit jetzt nach diesen Tagen nochmal hier zu den deutschen Leistungen?
Ja, ich muss einfach jetzt nochmal meinen NTV-Text aufmachen und da habe ich geschrieben, Deutschland enttäuscht, ohne enttäuscht zu haben, und das würde ich jetzt auch nochmal ausführen. Also natürlich ist ein Achtelfinalausscheiden für das Team Schindler-Clemens kein gutes. Zumal wir im Vorfeld gesagt haben, alles außer Halbfinale wäre fast schon ein bisschen enttäuschend. Und ich habe auch das Gefühl, dass die das auch so sehen. Gerade Martin hat ein ganz anderes Selbstverständnis bekommen und so. Aber sie haben jetzt gegen Nordirland verloren und nicht irgendwie gegen Italien oder so, gegen irgendeinen Außenseiter. Nordirland war gut unterwegs mit Rock Dolan. Ein anderes Thema, aber sollte man auch nochmal positiv hervorheben. Also da hat es ein Refreshment gegeben, so habe ich es formuliert, durch das Ausscheiden von Gurney letztlich im Vorfeld des Turniers. Also dementsprechend, ja, natürlich bitter, dass sie das verloren haben, aber wenn man sich zurückerinnert an den Donnerstag, erstes Spiel gegen Neuseeland, es hätte auch da schon vorbei sein können. Dann hätte man am Freitag gegen Finnland nochmal schön gewinnen dürfen, aber es wäre trotzdem vorbei gewesen. Und Gabriel Clemens ist da ein ganz besonderes Finish gelungen mit dem Check auf Bull, während die Neuseeländer auf 142 Rest gestanden sind. Dementsprechend, das war dann eher so ein positiver Moment. Man hat dann die Gruppe gewonnen. Man ist dann gegen Nordirland im ersten Spiel ausgeschieden. Natürlich, das war bitter, aber zweimal solche engen Partien zu gewinnen, das braucht dann auch noch ein bisschen mehr Fortune wahrscheinlich. Dementsprechend, ja, das war dann so ein enges Spiel, was man jetzt dann auch nicht unverdient verliert, ne? Also man lag schon 4-7 hinten, hat sich dann nochmal rangekämpft. Man geht dann raus. Vermutlich wäre es dann aber am Sonntagnachmittag zu Ende gewesen gegen England. Also die Auslosung war jetzt auch alles andere als positiv. Man hätte auch mit diesen Leistungen, und deswegen sage ich, sie haben enttäuscht, ohne wirklich enttäuscht zu haben spielerisch. Man hätte mit diesen Leistungen auch ins Halbfinale kommen können, in einem anderen Turnierbaum.
Das stimmt. Also das Draw war schon maximal unglücklich, muss man auch sagen. Also Nordirland und danach potenziell England war schon eine sehr, sehr taffe Auslosung. Aber es gehört halt auch zur Wahrheit dazu, dass sie zum Beispiel auch gegen Nordirland halt einen 85er Schnitt spielen mit 21% auf die Doppel. Also das sind 7 von 33 Darts, die ihr Ziel gefunden haben. Das ist einfach selbst im Doppel schon auch zu wenig und keine super starke Leistung. Sie haben sich am Ende dann nochmal gut kämpferisch gezeigt und ich hätte es ihnen wirklich sehr, sehr gegönnt. Und es war schon, ich dachte mir schon so am Anfang, also in diesem allerersten Spiel gegen Neuseeland, wo Gaga die 124 rausnimmt, dachte ich mir schon so, okay, wenn sie die Momente so nutzen können, so konsequent, dann kann da wirklich was gehen und dann kann sich hier auch stimmungstechnisch was entwickeln. Aber gegen Nordirland, das war dann einfach eine Leistung, die ja nicht stark genug war, so muss man es einfach sagen. Noch was Interessantes, kleiner Funfact zu der Gruppe C, in der sich Deutschland befunden hat. Das ist die einzige Gruppe, in der in allen drei Spielen die Lecks in der 4., 5. oder 6. Aufnahme gecheckt wurden. Also kein einziges Leck hat 19 Darts oder mehr benötigt in der Gruppenphase. Das war die einzige Gruppe und das auch in allen Spielen in dieser Gruppe. Also ja, ganz interessanter Funfact.
Neuseeland auch mit das beste Gruppenzweite Team von allen. Ne? Also was sie gegen Deutschland gespielt haben, war schon stark und gegen Finnland hat man auch nochmal eine Duftmarke gesetzt, natürlich auch ohne großen Druck, aber das sollte man lobend hervorheben. Also mir fallen da jetzt weniger Mannschaften ein, vielleicht Irland noch, die auch ähnlich bitter ausgeschieden sind, obwohl sie ganz gut gespielt haben, die wirklich die es verdient gehabt hätten, auch weiterzukommen. Ansonsten vielleicht, wo wir jetzt auch ein bisschen springen, aber ist auch okay, es ist ja so eine Fazitfolge, die Schweiz mit Bruno Stöckli und Stefan Belmont auch unter Wert geschlagen. Ich fand die echt nicht schlecht. Vor allen Dingen müssen wir mal reden über den 170er-Moment. Haben wir hier alles im Podcast bei Patreon schon gemacht. Aber Micha, du als Bruno Stöckli-Interviewer, was hat das mit dir gemacht? Ich fand's toll. Also alleine, ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, mein Erdkundelehrer spielt da und weiß gar nicht, wie er da hingekommen ist, aber ist unglaublich gut am Spickern.
Ja, es war schon sehr, sehr cool. Ich habe auch bei uns, habe ich an dich und bei uns in die Checkout-Gruppe auf WhatsApp geschrieben, meine Betitelung des Moments, als Bruno Stöckli die 170 gecheckt hat, lautete Papa Bär geht angeln. Also ich fand's schon echt irgendwie ganz cool. Also das war mit einer der Momente des World Cups für mich in diesem Jahr. Und ich hätte auch irgendwie gedacht und gehofft, dass für die Schweiz noch ein bisschen mehr drinne ist, als jetzt letztendlich drinne war. Aber definitiv der Moment, den sie da kreiert haben oder den insbesondere Bruno Stöckli kreiert hat, das war cool, ja.
Sagen wir so, Neuseeland, bester Gruppenzweiter, Schweiz, bester Gruppendritter. Bei der EM kann man mit so einem Portfolio dann noch weiterkommen. Aber beim World Cup of Darts sieht das ein bisschen anders aus. Vielleicht da nochmal kleiner Hinweis. Wir werden am Ende auch nochmal ein bisschen was zum Modus sagen. Aber lass uns jetzt erst nochmal sportlich bleiben. Lass uns jetzt nochmal ein bisschen switchen zu den Teams, die da am Sonntag ausgeschieden sind. Denn wir dürfen diese Folge nicht begehen, ohne Italien und Kroatien zu würdigen. Kroatien geht raus gegen Österreich mit 7-8. Boris Kritzmer und Romeo Grbavac haben uns alle nicht enttäuscht. Sie hatten ja mit Kanada eine schwierige Auslosung in der Gruppe, sind da durchgekommen, gewinnen dann auch im Achtelfinale gegen die geschwächten Waliser, aber musst du auch erstmal so rausnehmen. Und am Ende des Turniers, ja, Grbavac verpasst denn ein Match dazu sogar, es wäre mehr möglich gewesen. Sie hätten dann genauso gut auch, glaube ich, ins Finale gehen können. Das wäre natürlich ein ganz dickes Ding gewesen, aber insgesamt trotzdem einmal mehr Chapeau Kroatien. Damals die Jahre mit Robi Marjanovic, da waren sie auch mal im Viertelfinale, ne? Das waren auch gute Resultate, Robi Marjanovic und Tonči Restović, ärgere dich nicht Meister oder so, das ist ja eine ganz interessante Vita, aber machen wir jetzt den nächsten Quercall auf. Deswegen, Kritzmer, Grbavac, toll, gerade Grbavac, der hat sich enorm stark verbessert und hat mir gegenüber auch im Interview gesagt, was ihm viel geholfen hat, sind die guten Trainingspartner. Also er spielt und arbeitet ja in der Sportsbar, wo er mit Dartmoor Darmstadt dann auch Bundesliga spielt. Und ja, das scheint ihm sehr geholfen zu haben. Sieht man auch an seinen Leistungen, hat sich jetzt für die European Tour in diesem Jahr erstmals qualifiziert, ist auf den Secondary Tours ganz gut unterwegs und jetzt hier eben beim World Cup. Für mich gar keine große Überraschung, aber wie hast du es gesehen, Kroatien?
Also ich hätte Kroatien im Vorfeld des Turniers nicht ganz so stark eingeschätzt, aber sie haben sich hier wirklich richtig, richtig gut verkauft. Also sowohl in den Spielen vorher als auch dann gegen Österreich. Es hätte noch weitergehen können, spielen auch gegen Österreich hier 95, fast 96 Punkte im Schnitt. Das ist im Doppel schon eine ganz schöne Ansage. Und du hast recht, also sie hätten potenziell dann in einem Halbfinale auch Belgien schlagen können. Und das wäre dann natürlich nochmal ein ganz dickes Ding gewesen, weil ich meine, für Menzo und Roby war es schon extrem wichtig, ins Finale einzuziehen und dadurch auch den sicheren Startplatz beim Grand Slam zu haben, weil ja beide auch um ihre Tourkarte kämpfen. Aber was wäre das für eine Story gewesen, sowohl für Boris Kretschmer als auch für Romeo Grbavac, der dann hier eingezogen wäre oder sich qualifiziert hätte für den Grand Slam als Spieler ohne Tourkarte über so einen Weg. Das wäre schon echt eine ganz coole Sache gewesen. Kroatien, ja, die haben stark gespielt und die muss man auch auf dem Zettel haben im nächsten Jahr wieder.
Und vielleicht nochmal eben die Korrektur zu Tonči Restović, Monopoly-Meister 2009 in Kroatien. Ansonsten ist er auch bei großen Turnieren, auch in den USA, da lebt er mittlerweile auch im Poker unterwegs. Und er war in Kroatien eine Zeit lang Politiker, also auch jetzt nicht irgendwie in der allerletzten Reihe, sondern ganz kurioser Typ.
Schon eher so auf der Schlossallee.
Ja, genau, schon eher auf der Schlossallee, denn er ist auch Anwalt. Also Tonči Restović, wirklich ein Top-Typ, der jetzt nicht mehr der einzige kroatische Viertelfinalist an der Seite von Robi Marjanovic ist, denn Kritzmer und Grbavac erreichen die Runde der letzten acht auch. Und das haben wir auch geschafft. Italien, das war wirklich nochmal eine deutlich größere Sensation, denn Italien hatte im letzten Jahr mit Michele Turetta und Massimo Dante zum ersten Mal überhaupt ein Match gewonnen, ist aber nicht durch die Gruppe mit Schweden und der Schweiz durchgekommen. Jetzt allerdings schon mit Siegen über die USA und Portugal. Und jetzt gewinnt man sogar noch gegen Australien, verliert gegen Belgien auch nur mit 7-8. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, es ist eine super Story und ich habe mich auch wirklich darüber gefreut, weil die Italiener einfach auch auf der Bühne so einen Spaß und positiven Vibe versprüht haben. Also es hat ihnen Spaß gemacht zuzusehen und dann immer wieder mit der Kamera ins Publikum, auch zu Massimo Dante, der da mitgereist war, der gefühlt überall mit dabei war die ganze Zeit. Also es war schon irgendwie ganz cool. Du hattest gefühlt da so ein italienisches Trio und kein Duo an diesem Wochenende mit am Start. Aber wie hast du das vor Ort auch wahrgenommen? Du bist mit denen ja wahrscheinlich noch wesentlich mehr in Kontakt gekommen.
Ja, Massimo Dante, er war Italien an diesem Wochenende, hat alles koordiniert und hat dann eben auch dieses Interview möglich gemacht nach dem Achtelfinalsieg über Australien, hat dann da übersetzt und einfach ein sehr, sehr sympathisches Team. Auch was ich interessant fand, das war das erste italienische Dreierpaket, was sich wirklich so quasi gar nicht für Fußball interessiert hat. Wir hatten dann das Interview am Samstagnachmittag und danach spielte er um 18 Uhr Italien gegen die Schweiz im Achtelfinale der EM und ich fragte danach noch so im inoffiziellen Part, ob sie jetzt Fußball gucken, aber nö, glaub nicht, machen wir nicht. Also
ja, haben sie auch alles richtig gemacht aus italienischer
Sicht. Haben sie alles richtig gemacht, genau. Sie sind nämlich eine Runde weitergekommen als die italienischen Fußballer, Wahnsinn. Aber schöne Geschichte einfach, Michele Turetta ist ja auf der Tour, man weiß aber relativ wenig über ihn, man sieht ihn auch wenig. Also wirklich, der fühlt sich auf der Bühne wohl, ist mein Eindruck. Und was ich interessant fand, er arbeitet in einem Stahlwerk und da auch im Mehrschichtbetrieb. Also ist auch häufig nachtschichttechnisch unterwegs. Massimo Dalla Rosa kommt auch aus dem Norden Italiens, wo sich die meisten italienischen Spieler befinden und aufhalten. Massimo Dalla Rosa arbeitet im Hausbau, also letztlich als Bauarbeiter. Fantastische Nummer. Und Massimo Dante ist dann eben die ganze Zeit um die herum geschwirrt und hat sich auch noch an mich erinnert aus dem Vorjahr, wo er ja dann diese tolle italienische Geschichte mitgeschrieben hat. Ja, das ist einfach ein Doppel, was Spaß gemacht hat und was irgendwie auch den World Cup dann auszeichnet, dass wir solche Teams dann auch weit kommen sehen und es wäre ja fast wirklich mit dem Halbfinale geglückt. Was wäre das für eine tolle Partie gewesen? Österreich gegen Italien, aber sowas Österreich gegen Belgien auch ganz okay.
Definitiv. Das dritte Viertelfinale am Sonntag war zwischen England und Nordirland. Da ist es am Ende ein souveräner und klarer Sieg für England. Die setzen sich damit 8-4 durch, spielen knapp 99 Punkte im Schnitt. Also schon ein wirklich sehr erstarkter Auftritt, muss man dann sagen. Waren besonders stark auf die Doppel unterwegs. Nordirland hatte da einfach dann ein bisschen wenig zu melden. Aber Nordirland einfach mit so einer positiven Energie, die insbesondere von Josh Rock ausging und Brandon Dowling gefühlt nochmal, ja, nicht unbedingt spielerisch, aber auch einfach so vom ganzen Habitus in so einen zweiten Frühling nochmal reingelockt hat. Also ich hätte niemals gedacht, es war ja auch zum Zuschauen ein verhältnismäßig schnelles Spiel, dass ich irgendwann mal über ein Spiel spreche, wo ich sage, das ist verhältnismäßig schnell und Brandon Dolan ist damit dran beteiligt. Also der hat sich da ja auch gefühlt so ein bisschen mitreißen lassen. Also das war schon ein interessantes Ding.
Hat schon Spaß gemacht, ne, die Nordiren der zu Jennifer sehen. Ja. Absolut. Viertes Viertelfinale. Über die Schweden haben wir schon ein paar Wörter verloren. Gehen auch sie raus mit 7-8. War natürlich jetzt ja nicht der Moment der Außenseite dann in den Decidern. Das war auch bei De Graaf und Lukasiak so. Im Decider haben sich dann auch kein Matchstart erspielt. Letztlich ist es Gary Anderson mit dem insgesamt dritten schottischen Matchstart auf Tops zum Sieg und dem Weiterkommen. Und dann hatten wir eine relativ lange Pause bis zur Abendsession. Um 18 Uhr spielte bei der Fußball-EM England gegen die Slowakei und dementsprechend war dann der ganze PDC-Tross, also nicht der ganze, aber einige Mitarbeiter haben dann das Spiel im Presseraum geguckt, weil es dort eben Fernseher gab. Und das war sehr lustig, weil zwischendurch kam dann auch Luke Humphreys, um sich den WLAN-Code zu holen, damit er während des Practice oder so oder auch während des Essens, er hatte sich dann da noch was gegessen im Nebenraum, England angucken kann. Und das war wirklich auch eine interessante Erfahrung, mit vielen Engländern dieses Spiel zu schauen, denn das ist ja wirklich dieser typische Deutschland-Defetismus, dieses Dauergemeckere auf Speed. Wahnsinn. Es vergehen keine 10 Sekunden ohne fucking hell, that's a mess, for fuck's sake. What does it do with Harry Kane in the midfield? Es war fantastisch und ja, am Ende haben dann hatte der PDC-Tross dann diesen Turn der Engländer in der 95. durch Bellingham und dann das Tor durch Kane in der Verlängerung gar nicht mehr wirklich mitbekommen, weil es der da dann schon wieder mit dem Darts längst lief. Aber das ist nochmal eine spannende Anekdote und auch interessant, Kirk Bevins hat, glaube ich, sogar einen Tweet abgesetzt, stand zwischendurch dann auch 3 Minuten in dem Raum, hat sich dann zu Hugh Ware da gesellt, der das Spiel auch da geguckt hatte, also die erste Halbzeit, und Kirk Bevins hat es halt wirklich gar nicht verstanden. Also der hat für Fußball wirklich überhaupt nichts übrig und hat das auch nochmal per Tweet untermauert. Es ist einfach Kirk Bevins, ein bisschen anderer Typ. Er fährt dann eher auf Züge ab.
Ja, auf den Zug kann er mit aufspringen. Also, aber ich kann mir schon vorstellen, wie sich der Unmut der Engländer angehört hat. War ja auch bis zur 95. Minute nicht mit den rosigsten Aussichten versehen. Anders war das natürlich bei den Engländern hier beim World Cup of Darts. Dann lass uns jetzt kommen nach dieser langen Pause, geprägt von den ganzen vulgären Sprachausbrüchen, hin zu den Halbfinals. Das erste Halbfinale, Österreich-Belgien. Und da war es dann, ja, so wie wir alle schon wissen, ein bisschen die Überraschungsnation an diesem Wochenende, Österreich, die sich durchgesetzt hat. Und es war ein ganz wichtiges Spiel. Ich habe es eben schon einmal kurz zwischen den Zeilen gesagt. Ganz wichtiges Spiel für die Tourkartenhoffnung der Österreicher. Denn verbunden mit diesem Finaleinzug gab es auch noch die Grand Slam-Quali gratis dazu.
Ja, und beim Grand Slam hast du ja die wunderbare Möglichkeit, dann auch noch zumindest mit einem Sieg Dritter zu werden in deiner Gruppe und dann noch ein bisschen Preisgeld einzusammeln. Und den Grand Slam erreichst du, wenn du jetzt kein Top 16 oder Top 32 Spieler bist, erreichst du den eigentlich nur, indem du die Qualifikation bei diesem Last Chance Qualifier schaffst oder indem du dann eben letztendlich beim World Cup performst. Und das ist ja für Österreich jetzt schon das zweite Mal der Fall gewesen.
Man muss sagen, beim Grand Slam, selbst als Gruppenvierter, sind das schon 5.000 Pfund, als Gruppendritter 8.000 Pfund. Wenn man weiterkommt, ist man schon in der zweiten Runde, also einer der ersten beiden, dann hast du 12.500 Pfund, für den Gruppensieger nochmal 3.500 Pfund Bonus. Also realistischerweise irgendwas, ich sag mal, zwischen 5.000 und 15.000 Pfund, potenziell hinten raus natürlich noch mehr, aber schon jetzt, wenn wir mal hier von 5 oder von 8 oder 10.000 Pfund sprechen, unfassbar viel wichtiges Preisgeld, wenn es darum geht, die Tourkarte zu halten.
In dem Spiel gegen Belgien gab es für mich zwei Schlüsselsituationen. Einmal das siebte Leck direkt vor der Pause, wo Belgien massenweise Darts auf Doppel verpasst und Österreich dann in Führung geht mit 4-3, nachdem man 1-3 Rückstand zurücklag. Und dann auch in dem ersten Leck direkt nach der Pause, als Suljovic genau eine Chance hat auf Tops und die nutzt zum 5-3. Am Ende sind es dann sogar 7 Lecks in Folge, die Österreich gewinnt. Da war dann auch der Saft so ein bisschen leer bei Vandenberg und Halbrechts, die also im Halbfinale rausgehen. Und Österreich wusste dann entweder England oder Schottland. Für mich keine Überraschung, dass die Engländer durchkommen mit 8-4. Es war souverän. Anderson hat auch ein bisschen was liegen gelassen auf die Doppel, aber gleichzeitig war er auch der Einzige, der gescored hat. Und es war einmal mehr nicht das Turnier, nicht das Spiel von Peter Wright. Boah, ja, also da werden die Sorgenfalten jetzt nicht kleiner, muss ich sagen.
Ja, da hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt über die letzten Wochen, dass Peter Wright eventuell wieder kommen könnte, weil die Peaks besser wurden, also die Ausreißer nach oben immer wieder mal, aber jetzt irgendwie wieder, ja, nach diesem Auftritt, da ist man schon fast eher wieder geneigt, sich der Interview-Aussage von Michael Smith anzuschließen, dass der Mann einfach nur 2 Jahre durch die Premier League geschleift wurde und da irgendwie, weiß ich nicht, 81 Punkte im Schnitt gespielt hat oder so. Also ich finde es auch ein bisschen schwierig, Peter Wright da jetzt irgendwie was zu sagen, weil es ist so eine absolute Wundertüte, aber eine Wundertüte mit irgendwie, weiß ich nicht, 3 Löchern im Boden.
Thema Michael Smith und sein Kommentar nach dem Sieg im Finale. Die Vorgeschichte ist ja so, hatte die PDC dann, glaube ich, auch geteilt, weil sie da gerade mit der Kamera drauf waren, in den Katakomben hatte Peter Wright, als die Schotten dann das vierte Viertelfinale gespielt haben und die Engländer gerade fertig waren, da lief man sich über den Weg und dann hatte Peter Wright so ein bisschen spöttisch gefragt, wie es denn mit Luke und seiner Schulter aussieht. Also ein bisschen Mindgame-mäßig und das kam dann wirklich gar nicht gut an, wie Smith eben dann hinterher sagte und meinte, ja, der Typ spielt hier irgendwie 78, wird seit 2 Jahren durch die Premier League mitgeschleift und haut dann so einen Kommentar raus. Kann ich auch nachvollziehen, ne? Fand ich auch ein bisschen unnötig. Ich weiß auch nicht, warum Peter Wright dann immer wieder auf diese Schiene geht, auch markige Statements zu setzen, weil dafür müsste er zumindest ein Mindestmaß an sportlicher Ausnahmequalität zeigen, die er seit, ja, de facto 2 Jahren nicht mehr zeigt.
Ich glaube auch, dass beispielsweise ein Michael van Gerwen sowas im Practice-Raum relativ häufig droppt oder relativ häufig mal irgendwie einen Spruch bringt und so
das
weiter.
Machen alle,
aber,
ja.
Ja, aber der Unterschied bei beispielsweise Michael van Gerwen ist A, ne, wer austeilt, kann auch einstecken. Ich glaube, dass van Gerwen sowas auch einstecken kann und dass er halt auch sportlich über die letzten Jahre halt, wie soll man das sagen, sich so einen Status erarbeitet hat, sowas auch sagen zu können. Aber Peter Wright in so einer Phase, also ja, wenn es nicht läuft, dann wäre ich, glaube ich, mit solchen Kommentaren eher etwas leiser. Die kann er dann wieder bringen, wenn es sportlich wieder besser läuft.
Zu den Schotten müssen wir noch ein Thema auch besprechen. Und zwar, es gab ja einen kleinen VAR-Check mit Gary Anderson, der dann hier das Videobeweissymbol gemacht hat, nachdem er da einen Dart nicht gecallt bekommen hat. War jetzt so eine klassische Situation, wo es darum geht, letztlich sich zu überwerfen oder so, oder wo man aus Frust den letzten Pfeil in einer Dreierkombi einfach aufs Board pfeffert. Kirk Bevins hat aber gesagt, er hat das gemacht, nachdem er schon losgegangen war auf das Oki. Und ja, Gary Anderson hat das gar nicht verstanden. Das Leck übrigens hat Schottland sowieso gewonnen. Also es hatte für den Ausgang der Partie überhaupt keine Rolle gespielt. Aber Anderson hat das so lange beschäftigt, das war unfassbar. Also der war, am Ende waren 2 Stunden vergangen und es war, glaube ich, die letzte Züge des Finals, als Anderson dann sogar nochmal da im Presseraum auftaucht und nochmal was mit Dave Allen besprach. Man hatte sich vorher dann die Aufzeichnung genau nochmal angeschaut. Und letztlich muss man sagen, ich bin da auch eher bei Gary Anderson. Das war auch die einhellige Meinung dann im Presseraum. Natürlich jetzt nicht offiziell von der PDC, weil dann gesteht man so einen großen Fehler auch ein von Kirk Bevins. Aber er callt das zu früh. Das ist für mich die einzige Schwäche von Kirk Bevins. Ist auch nicht das erste Mal, dass er so einen Call gemacht hat. Also da ist er immer sehr forsch. Er ist auch, glaube ich, derjenige, der solche Geschichten am häufigsten callt. Und in dem Fall war er nicht auf der richtigen Seite. Gary Anderson hat das wohl so sehr beschäftigt, es ging ihm da, glaube ich, einfach ums Recht haben.
Ja, was mir da bei der TV-Übertragung einfach fehlt, ist, dass man da vielleicht nochmal einen Schiedsrichter-Experten wie Russ Bray per Videoschalte dazu holt, der dann nochmal seinen Senf dazu gibt und dass Kirk Bevins dann irgendwie nach dem Halbfinale vorzeitig nach Hause geschickt wird von der PDC oder solche Sachen.
Aber genau so läuft es ja nicht beim Fußball, weil wo du jetzt diesen Quervergleich machst, ich habe mich da gestern auch schon wieder so drüber aufgeregt.
Gefühl, ich habe deinen Tweet gelesen, ja.
Da wird jeder Schiedsrichter oder Schiedsrichter-Experte dann dazugeschaltet und es ist jedes Mal dasselbe Spiel, außer der Typ heißt nicht Manuel Gräfe und hat eine andere Agenda, das nur am Rande, aber es ist immer so eine Schiri-Lobbyisierung und jedes Mal wird im Prinzip gesagt, ja, kann man so geben, ist okay. Da habe ich gelacht gestern bei dem portugiesischen Elfmeter. Auch da kommt keine Kritik, das ist lächerlich. Also dementsprechend, wenn PDC, wenn ihr das so macht, dann ja auch ein bisschen Würze reinbringen und nicht irgendwie da so ein Kommentar, der überhaupt keinen weiterbringt und eigentlich nur den Schiedsrichter stärken soll auf dem Platz.
Dann kommen wir jetzt zurück zum Sportlichen und sprechen über das Finale zwischen England und Österreich. Da hat England mit 10-6 triumphiert. Es war eine richtig gute Vorstellung, knapp über 100 Punkte im Schnitt am Ende. Luke Humphries und Michael Smith mit der erwartet klaren Sache, so muss man es sagen. Das 6-10 für Österreich gegen dieses England ist definitiv keine Chance, aber Österreich hat in der Anfangsphase einfach auch ein bisschen was liegen gelassen, womit die Partie potenziell noch enger hätte sein können.
Genau so ist es. Also Österreich war zwar vom Spielerischen recht weit weg, aber es gab diese einzelnen Situationen. Dafür hätte es aber auch perfekt laufen müssen. Ich denke, nach dem Spielverlauf ist ein 6-10 dieses Scoreline schon okay und ist eben, wie du sagst, auch absolut keine Schande. Die Schotten haben im Vorjahr gegen Wales, ich glaube, mit 2-10 verloren. Das war im Scoreline dann doch sogar noch eine viel klarere Geschichte.
Kevin, dann würde ich sagen, jetzt machen wir den Haken hinter den World Cup, indem wir erstmal zu einem Fazit von dir kommen, deine 5 Lehren aus dem World Cup, wie du auch schon bei NTV geschrieben hast. Dort kann man das alles nochmal nachlesen. Und dann kommen wir noch zu einem kleinen Deep Dive von mir, aber jetzt erstmal Bühne frei für deine Lehren aus dem World Cup in diesem Jahr.
Ganz genau, ich habe mir für dieses NTV-Format gedacht, ich nutze mal so ein paar Headlines und gehe dann näher drauf ein. Die erste Headline war, dominante Engländer senden Giftpfeile nach Schottland, habe dann diese ganze Story erklärt, die ihr natürlich auch kennt, über die wir auch gerade gesprochen haben und habe dann auch nochmal klar festgestellt, im Prinzip war England in einer so deutlichen Favoritenrolle ab einen Tag vor dem Turnier. Als ich gerade im Zug saß nach Frankfurt und die Meldung kam, Gavin Price wird nicht spielen. Denn dann war im Prinzip logisch, es müsste schon einiges passieren und es müsste einiges in diesem Doppel Smith Humphreys nicht laufen, damit sie eben diesen Titel nicht holen würden. Zweiter Punkt hier im Fazit. Österreich hat selbst ans Finale gar nicht geglaubt. Menzo Suljovic und Roby John Rodriguez nach dem Viertelfinale sagte ja Menzo, er hat gar kein Hotelzimmer mehr gebucht. Ich bin gespannt, ob das im nächsten Jahr prophylaktisch anders laufen wird. Und zu Menzo müssen wir sagen, spannende Erkenntnis da. Diese 2 Jahre, von denen die Rede war, nach seinem Sieg über Michael van Gerven, ich glaube, die kamen auch eher so aus der Lameng, weil so deutlich hat das jetzt nicht wiederholt. Ich habe ihn ja explizit gefragt, aber er sagt, immer noch ein paar Jahre. Also Menzo wird erstmal noch ein paar Jahre spielen. Kann auch immer wieder in die andere Richtung ausgehen, glaube ich. Also wenn er die WM verpasst, Tourcard nicht holt, dann sagt er vielleicht auch, ich mach kein paar Jahre mehr. Aber wir warten mal ab. Ansonsten Deutschland enttäuscht, ohne enttäuscht zu haben, haben wir schon in dem Deutschland-Blog thematisiert und dazu ist alles gesagt. Die Belgier raufen sich zusammen. War das größte Fragezeichen vorm Turnier, haben jetzt aber mal wieder wirklich ein tolles Ergebnis eingefahren. Halbfinale ist irgendwie fast schon Standard bei den Belgiern, zumindest das Viertelfinale. Und der letzte Punkt, Außenseiter trumpfen auf, doch das Leistungsgefälle bleibt. Und das möchte ich mal näher erklären, denn ich habe das Gefühl, in der zweiten Reihe hat sich enorm viel getan. Wir haben jetzt eben alles andere als dieses gesetzte Viertelfinale gehabt mit irgendwie den immer bekannten Nationen und dann vielleicht einem Außenseiter. Nein, wir hatten Schweden im Viertelfinale, wir hatten Italien, wir hatten Kroatien im Viertelfinale, Österreich, auch kein natürlicher Viertelfinalist, dementsprechend tolles Feld. Aber wir sehen auch in der Vorrunde zwischen dem Zweitplatzierten und dem Letzten ist im Average teilweise ein Riesenunterschied und da weiß man auch schon, in den meisten Gruppen, wie die Partien ausgehen werden. Das ist natürlich nie gut, wenn man sehr klar predikten kann, wie Partien laufen. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal einen Vorschlag machen. Und zwar, eigentlich bin ich Fan von diesen 40 Nationen beim World Cup, aber es gibt eben so ein doch recht breites Feld der letzten, allen voran Bahrain, aber auch Guyana, Island, Finnland, Malaysia, die einfach keine Chance hatten. Und deswegen würde ich sagen, eine Reduktion auf 32 Nationen wäre schon der richtige Weg, könnte ein Gedanke wert sein. Dafür müsste aber eine Bedingung geschaffen werden, und zwar, dass es auf allen Kontinenten faire Qualifikationsbedingungen gibt, dass man das so macht wie in Asien, wie in Südamerika, dass man eben keine Wildcards verteilt und dass man vielleicht da auch in Europa schon da so ein kleines Quali-Turnier hat. Vielleicht macht man so, dass irgendwie die Spieler, die mindestens einen auf der Tour haben, dass die fest drin sind. Oder man sagt sogar nur die Nation mit 2 Spielern, das müssten dann so 14 sein oder so, haben einen sicheren Startplatz. Alle anderen müssen sich qualifizieren, fände ich irgendwie ganz charmant. Und dann könnte man auch diesen Rückgang wieder auf die 32, könnte man verargumentieren. Ganz wichtig wäre dann aber, spielt bitte nicht 32 von Anfang an in so einem K.O.-Format durch. Finde ich sehr langweilig. Und Menzo Suljovic, und da schließt sich der Kreis, hat mich auf eine Idee gebracht, denn er meint, nee, es war Gabriel Clemens, glaube ich, egal. Er meinte, Vierergruppen werden viel cooler. Und ich glaube, er hat recht. 32 Nationen in 8 Vierergruppen, das würde das Turnier gar nicht großartig aufblähen. Man könnte sogar überlegen, dann vielleicht sogar nur First to Three zu spielen. Dann bringt man noch mehr Würze da rein. Und gleichzeitig hat jede Nation zumindest auch nach einer Niederlage noch eine realistische Chance. Weil in diesem Jahr haben wir gesehen, wer einmal verloren hat, war weg vom Fenster. Weil es gab jetzt nicht eine Gruppe, wo es wirklich 3 Nationen gab mit einem Sieg. Und deswegen, das wäre für mich eine tolle Geschichte. Vor allen Dingen deshalb, und das wäre meine letzte Begründung für diese Vierergruppen und ein 32er-Turnier, wir hätten nicht die 4 Teams, die erst am Samstag starten müssten, sondern wir hätten noch mehr World Cup-Flair, wenn dann eben auch so eine Nation wie Taiwan gegen England spielen müsste oder so. Das wäre ja auch für die Spieler cool, ne? Und so ziehen sich irgendwie die Top-4-Nationen Jahr für Jahr raus und haben dann auch ein ganz kurzes Turnier. Also das fände ich viel, viel cooler, wenn wir da auf Vierergruppen gehen und wenn es keine Freilose mehr gibt. Und dann wäre ich auch fein damit, weniger Nationen ins Turnier zu starten.
Ja, ist ein guter Punkt. Also ich finde diese 40 Nationen irgendwie auch ein bisschen unglücklich mit diesen vier gesetzten Nationen, die da so in Watte gepackt werden. Ich weiß nicht mehr jetzt die genaue Zahl, ich habe es irgendwie auf Twitter gelesen. Die Niederländer sind irgendwie ins Turnier eingestiegen als, was waren es, irgendwie 74% der Nationen oder sowas, die teilgenommen haben, schon raus waren aus dem Turnier. Da haben sie den ersten Dart für sich des Turniers geworfen. Also das sind halt einfach Diskrepanzen, die da zu groß sind. Ich gebe damit, Vierergruppen wären wesentlich cooler als Dreiergruppen. Dreiergruppen mag ich persönlich sehr ungerne. Vierergruppen wären super. Für mich persönlich, aber das ist jetzt wieder dann auch ein Riesenfass. Langfristig würde ich es lieber noch auf 48 Nationen anheben, als auf 32 runtergehen und dann zum Beispiel in 8-6er-Gruppen spielen. Dafür müsste man das Turnier dann aber wieder verlängern und so weiter und so fort, weil 6er-Gruppen einfach wesentlich mehr Spiele sind. Aber jetzt kurzfristig gedacht, fände ich das absolut gut und absolut begründenswert, zurückzugehen auf 32 Nationen und dann in 8-4er-Gruppen zu spielen, ohne da vier gesetzte Nationen so zu bauchpinseln.
Ja, perspektivisch bin ich auch bei einer Erweiterung. Ja klar, wird auch das Ziel sein, aber ich glaube, jetzt gerade merken wir, dass das Leistungsgefälle teils zu groß ist. Also nicht von ganz oben dann direkt in die untere Kategorie, sondern eher auch so zwischen zweiter und dritter Garde. Da weißt du halt vorher, es gibt kaum eine Gruppe, wo wirklich alle drei Nationen eine realistische Chance haben. In vielen sogar nur eine. Das ist eben ein bisschen zu wenig.
Aber guck mal, es gäbe ja noch genügend Nationen, wo du Spieler reinholen könntest, die zumindest besser spielen würden als die schlechtesten Nationen, die jetzt dieses Jahr mitgespielt
haben. Ja, aber das betrifft auch eigentlich nur Bahrain. Vielleicht ein bisschen Guyana, Island. Und bei Guyana hast du eine besondere Situation, weil, ich meine, die haben zumindest ein Quali-Turnier gewonnen und du musst Südamerika auch irgendwie repräsentiert haben. Island habe ich gar nicht verstanden, weil sie sich sportlich nach den gesetzten Quali-Bedingungen auch nicht und zu keinem Zeitpunkt qualifiziert haben. Ja, und Bahrain ist jetzt nochmal eine ganz andere Kiste, aber so viele sind das, also ich finde, wenn wir jetzt 48, wer würde denn dann sicher dabei sein?
Also, guck mal, wenn ich jetzt 8 noch dazu nehmen müsste, die mir jetzt spontan einfallen, Griechenland, Russland, Mongolei, Kenia,
ja, Russland hat
Indien,
ein anderes Problem gerade, ne?
Brasilien, Slowenien, da hätte ich jetzt schon 7. Nimm Russland wieder raus, dann wäre ich jetzt bei 6. Aber dann hättest du schon 6 Nationen, die noch halbwegs mitspielen könnten.
Aber Indien zum Beispiel würde genau so spielen wie die Nation, die ich jetzt gerade kritisiert habe. Deswegen, also perspektivisch, nicht falsch verstehen, bin ich ja bei dir. Aber das jetzt als kurzfristige Lösung zu implementieren, wäre für mich der falsche Weg, weil dann haben wir wieder ein Riesenproblem mit den Unterschieden.
Ich habe ja auch von langfristig gesprochen, so. Aber kurzfristig bin ich bei dir, langfristig bist du auch bei mir. Schön, dass wir hier wieder mal so zusammenkommen.
Wir sind einfach konsensfähig, ist das nicht toll?
Ja, das ist wie die Schadensregulierung A bis L und M bis Z. Können trotzdem hier auch unter der Gesamtleitung, ne?
Ja, unter der Gesamtleitung von Sport 1 in diesem Fall, in diesem Podcast, nein.
Ja, so.
Wollen wir mal jetzt zu dem letzten Punkt, Thema World Cup kommen? Das ist nochmal ein kleiner Deep Dive, habe ich mir sagen lassen. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, aber jetzt wäre sozusagen die Bühne frei für dich.
Ja, jetzt kommt der ganz, ganz große Deep Dive und zwar geht es darum, statistisch zu belegen, was sinniger ist, soll der bessere Spieler eines Doppels an Position 1 oder an Position 2 spielen, also als Erster oder als Zweiter werfen. Und das wird jetzt wirklich hier ein richtiger Deep Dive, also wem das zu tief drinne ist in der Dart-Szene, der darf sich gerne die nächsten 5 bis 10 Minuten gedanklich mit dem Sommerurlaub beschäftigen. Für alle anderen geht das hier jetzt wirklich einmal rein, weil diese Frage kam bei vielen Leuten auf, diese Frage kam auch im Kommentar auf bei diversen Übertragungen vom World Cup an diesem Wochenende und ich fand, diese Frage wurde an keiner Stelle korrekt beantwortet, warum das wie aufgeteilt werden sollte. Von daher jetzt einmal wirklich hier die Aufschlüsselung. Also, ich habe mir gestern einmal richtig Gedanken gemacht. Ich habe erst einmal mir überlegen wollen, in welchen Aufnahmen wurden die meisten Legs beim World Cup in diesem Jahr beendet? Also in der 4., 5., 6., 7., 8. Aufnahme, wann wurden die Legs beendet? Statistisch, wann kommt es am häufigsten vor? Dazu habe ich erstmal die bekannten Statistiker, meine Lieblingsstatistiker auf Twitter angeschrieben, die diese Daten leider nicht hatten. Dann bin ich in 2-stündiger Arbeit händisch alle Spiele des World Cups nochmal durchgegangen und habe mir alle einzelnen Legs rausgeschrieben, in welcher Aufnahme sie beendet wurden. Und es ist wie folgt. Es werden der größte Teil der Legs von 401 gespielten Legs beim World Cup in diesem Jahr, 160 Legs, das sind knapp 40% in der sechsten Aufnahme beendet. Um genau zu sein, 39,9%, also ungefähr 40%, werden zwischen 16 und 18 Darts beendet in der sechsten Aufnahme. Jetzt müssen wir uns bewusst machen, der zweite Spieler, also der als zweites drankommt, wirft in der zweiten, in der vierten und in der sechsten Aufnahme. Das heißt, es macht schon Sinn, den besseren Spieler an Position 2 zu setzen, genauso wie die Engländer und wie die Schotten das gemacht haben. Also es macht wenig Sinn zu argumentieren, dass Gary Anderson als erster werfen sollte, weil er dann die erste, dritte und fünfte Aufnahme hat. Es sind 20,95%, also ungefähr 21% der Legs, die in der siebten Aufnahme gecheckt werden, also dann wieder von dem ersten Spieler. Dazu muss man allerdings sagen, dass die siebte Aufnahme zu checken in den meisten Fällen wesentlich einfacher ist, weil man dann auf 20 oder 40 Punkten oder was auch immer Rest steht und das natürlich einfacher ist, als vorher ein höheres Finish in der sechsten Aufnahme rauszunehmen. Warum sind die sechste und die vierte Aufnahme demnach so entscheidend? Also die sechste Aufnahme ist average-technisch quasi alles zwischen einem Schnitt von 88 und 99 Punkten. Da befinden sich fast alle oder beziehungsweise die meisten Spiele des World Cups. Von daher, da ist es, wo die Spiele an sich entschieden werden. Und der bessere Spieler, der an Position 2 wirft, hat die vierte Aufnahme, welches mit eine neben dem Check der wichtigsten Aufnahmen des Legs sind, weil das ist meistens der Übergang. In einem sehr, sehr guten Leg ist die dritte Aufnahme der Übergang vom Scoring in den Finish-Bereich. In den meisten Legs, wenn man gerade auch diese 18 Darts anpeilt oder die 16 bis 18 Darts anpeilt in der sechsten Aufnahme, ist die vierte Aufnahme die Übergangsaufnahme. Und da ist es eben wichtig, dass man in der vierten und sechsten Aufnahme seinen besten Spieler am Zug hat. Das heißt, es macht darüber Sinn, den besseren Spieler an Position 2 werfen zu lassen. Kevin, konntest du mir folgen? Du musst mir jetzt einfach stellvertretend für alle Zuhörer antworten.
Nein, ich konnte dir folgen und es ist ja vor allen Dingen auch ein Thema gewesen, was wir uns da im Pressebereich ein bisschen gefragt haben. Gerade auch eben Aufhänger Team Schottland. Peter Wright hat angefangen. Ja, er ist der Spieler mit der höheren Ranglistenposition, aber Gary Anderson ist ja seit geraumer Zeit der viel bessere Spieler. Und genau das haben einige kritisiert, einige nicht so richtig verstanden, aber wenn man tiefer in die Materie reingeht, dann muss man ja sagen, die Schotten haben es als eine von gar nicht mal so vielen Nationen dann richtig gemacht, ne?
Vielleicht haben sie es sogar unbewusst richtig gemacht, weil es kann sein, dass da jetzt Leute dann noch aus dem Bauch heraus sagen, dass der eine Spieler anfängt, weil er in der Order of Merit höher ist oder weil er, weiß ich nicht, vermeintlich irgendwie der mental stärkere Spieler ist, was auch immer, aber rein statistisch ist es so, dass der bessere Spieler in Position 2 spielen sollte.
Interessant fand ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist mir gerade eingefallen, die Österreicher haben, glaube ich, im Turnierverlauf auch mal geswitcht. Dementsprechend, das spricht dann deutlich gegen eine unterbewusste Entscheidung. Also bei den Schotten, ja, bin ich mir auch nicht so sicher, aber die Österreicher haben geswitcht.
Dann lass mich dazu ganz kurz zu dem Thema Switchen was sagen, weil das ist nämlich auch noch ein ganz interessanter Punkt. Denn wenn es regeltechnisch erlaubt wäre, wäre es statistisch gesehen sogar noch das Beste, in der Partie selber zu switchen. Also man muss vor dem Spiel festlegen, wer an Position 1 und an Position 2 spielt. Das darf sich zwischen den einzelnen Spielen unterscheiden, aber man darf nicht im eigenen Spiel wechseln. Wenn es erlaubt wäre, wäre es tatsächlich statistisch das Beste, wenn der bessere Spieler, also ich sage jetzt mal in diesem Fall als Beispiel Gary Anderson und Peter Wright, Gary Anderson als der bessere Spieler in den eigenen Anwurflegs als zweites wirft und in den Anwurflegs des Gegners, also gegen die Darts, als erstes wirft. Weil da ist es nämlich so, man ist drei Darts hinterher, müsste dann versuchen, die fünfte Aufnahme anzupeilen, mit einem höheren Finish zu checken, in den Fällen, wo man das halt hinbekommt. Und da ist es besser, dann gegen die Darts den besseren Spieler an Position 1, 3 und 5 werfen zu haben in den Legs als 2, 4 und 6. Ergibt, glaube ich, Sinn. Aber wenn die PDC das erlauben würde, dann wäre das statistisch gesehen zu den Ergebnissen vom World Cup in diesem Jahr die beste Aufteilung.
Aber gut, das erscheint mir jetzt relativ logisch zu sein. Du hast es ja auch gut erklärt. Und ich meine, Das ist ja auch ein ungelegtes Ei, also warum sollte die PDC das machen? Deswegen weiter im Text, würde ich sagen, aber ja.
Eine Sache nur noch der Vollständigkeit halber, um das hier auch einmal genannt zu haben. Der Unterschied in der Gesamtanzahl der Lecks, die Spieler A und Spieler B checkt, also der erste und der zweite Spieler, ist wirklich marginal. Nur um es einmal genannt zu haben, der erste Spieler in den Aufnahmen 1, 3, 5, 7 checkt beim World Cup in diesem Jahr 49,13% der Lecks, der zweite Spieler 50,87%. Also wirklich sehr, sehr nah beieinander. Da gesamtheitlich gesehen marginal, aber eben diese 40% in der sechsten Aufnahme, die dem zweiten Spieler gehören, sind für mich der ausschlaggebende Punkt.
Ja, definitiv. Und diese Gesamtstatistik auch nochmal interessant, aber spricht ja auch dafür und unterstreicht nochmal, die Averages der Nation sind natürlich geringer, auch der Top-Spieler. Sie spielen häufiger dann mal irgendwie Mitte, hohe 80, als wenn sie jetzt alleine spielen. Ne? Ich meine, das sieht man ja auch Jahr für Jahr und das haben wir zum Beispiel auch gesehen, wenn man die Nation bewertet. Ne? Dann hat man da eine 88 und man sagt sich, ja, souverän gewonnen. Wenn die einzeln spielen würden, würde man denken, ja.
Deswegen ist es im Doppel eben diese sechste Aufnahme, die angepeilt wird, also average technisch 88 bis 99 und im Einzel bei den Topspielern die fünfte Aufnahme, also alles von 100 bis 124 quasi im Schnitt, das was angepeilt wird, aber im Doppel peilst du eben, das ist das, was sich halt statistisch belegen lässt, eher die sechste Aufnahme an als die fünfte. Wäre es die fünfte, die du anpeilen würdest, dann würde es natürlich wiederum Sinn machen, einen besseren Spieler als erstes werfen zu lassen.
Und damit machen wir jetzt die aufwendige Excel-Tabelle wieder zu, Micha, und kommen jetzt zur Next Gen. Denn auch die fand ja statt am Wochenende in Eisenstadt, war schon der zweite Block in Eisenstadt, der insgesamt vierte Block, also die Turniere 7 und 8. Erstmal müssen wir konstatieren, deutlich weniger Beteiligung als bei den Turnieren in Hildesheim. Am Samstag waren 62 Spieler am Start, am Sonntag 54, wenn wir bedenken, dass man mit 128er Feld spielt, dass das möglich ist, ist das natürlich ja weniger als die Hälfte und schon ein deutliches Signal auch dafür, dass man ja vielleicht jetzt mit Eisenstadt jetzt nicht den besten Austragungsort hat. Ne? Ich meine, klar, das Ganze hat Gründe. Eisenstadt ist schon seit längerer Zeit Austragungsort vieler Turniere, auch vieler Qualifier gewesen. Dahinter steckt ja, glaube ich, das Unternehmen Gastromatik von Sölz. Alles schön und gut, aber trotzdem, das sind nun mal die Fakten. Diese Turniere werden jetzt nicht so stark angenommen.
Ja, ich glaube, dass sich da die PDC Europe ein bisschen mehr aufhört, dass mehr österreichische Spieler noch Präsenz zeigen bei der Next Gen in Eisenstadt. Für die Deutschen ist es natürlich schon wirklich ein ganz schöner Ritt und auch für die Schweizer. Wir werden da bestimmt irgendwann im Rahmen der Next Gen noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, über diesen Standort. Aber du hast es gesagt, 62 und 54 Spieler, das ist weniger als die Hälfte. Das kann dann auch von der Rechnung bei der Ausschüttung des Preisgelds von der PDC Europe nicht aufgehen, ohne dass man da mit diesem Turnier quasi in die geht. Gespielt wurde dadurch auch dann in 16 Gruppen anstatt in 32 Gruppen. Die ersten zwei dieser Gruppen kamen jeweils weiter und somit wurde quasi dann in der K.O.-Phase eine Runde direkt übersprungen. Die Runde der letzten 64 gestartet wurde in der K.O.-Phase dann den letzten 32 anstelle der letzten 64, was auch bedeutete, jeder, der in die K.O.-Phase gekommen ist, hatte direkt Preisgeld sicher.
Und bei Turnier Nummer 7 ist am Ende Nico Springer, wenig überraschend, ganz durchmarschiert, hat im Finale gegen Marcel Gerdon gewonnen mit 5-4. Genau dieses Finale hatten wir auch am Samstag zwei Wochen zuvor in Hildesheim gesehen, wo ich ja im Stream mit kommentieren durfte. Im Halbfinale standen Marcel Jung und Jimmy Glessel, auch eine große Überraschung. Gerade Jimmy Glessel hat so das Wochenende seines Jahres gespielt, hat am Tag danach dann, glaube ich, auch nochmal in der Gruppenphase ordentliches Statement setzen können, ist dann nicht mehr ganz so weit gekommen. Aber da waren es dann Christopher Tondas und Franz Rötsch im Halbfinale und im Finale Marcel Hausotter und Steven Noster. Hausotter hat mit 5-3 gewonnen. Nico Springer ist ausgeschieden, vorher, vor dem Halbfinale, in welcher Runde, weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall.
In der ersten K.O.-Runde, letzte 32. Nach zig Matchstarts, glaube ich, am Ende im Madhouse verreckt, so kann man es, glaube ich, sagen.
So, und gegen wen hat er verloren?
Guck doch bitte mal nach, ich habe es nicht mehr im Kopf.
Weil das kann doch jetzt nicht alles wahr sein hier, aber ich glaube, nämlich gegen Jimmy Glessel. Genau deswegen hatte ich das richtig in Erinnerung, dass Jimmy Glessel auch am Folgetag noch was richtig Krasses gelungen ist. Und zwar hat er einfach Nico Springer rausgenommen und ist dann erst im Achtelfinale gegen Steven Noster ausgeschieden. Also hier, das, ja, ihr habt uns jetzt beim Denken zuhören können. Aber schön, dass wir dem Ganzen noch ein bisschen Raum gegeben haben. Denn Jimmy Glessel ist letztlich der Einzige, der Nico Springer in einer K.O.-Runde hat bezwingen können an diesem Wochenende.
Den höchsten Average des gesamten Wochenendes spielt Leon Weber auf Position 1 vor Nico Springer und Jannis Barkhausen. Und lass uns dann nochmal einen kurzen Blick auf die Order of Merit werfen. Dort ist es Nico Springer mit 3.276 Euro, der diese Order of Merit anführt bei der Next Gen, gefolgt von Marcel Gerdon und Patrick Tringler. Das sind die Top 3. Und in der Jugend Order of Merit ist es Leon Weber auf Platz 1 mit 906 Euro. In der großen Order of Merit auf Platz Nummer 12, gefolgt von Christopher Tonders und Marcel Jung. Christopher Tonders, der sich hier jetzt mal wieder Richtung Super League navigiert hat, was, glaube ich, eigentlich nur eine Frage der Zeit war, gerade hinsichtlich der Jugend Order of Merit.
Und bei Leon Weber müssen wir sagen, er wäre Stand jetzt über die große Order of Merit für die Super League qualifiziert. Ich kann jetzt nochmal die ganzen Namen nennen, die es über die Next Gen in die Super League schaffen würden. Das sind ja 14 Spieler, 10 über die große, 4 über die Jugend Order of Merit. Marcel Gerdon, Patrick Tringler, Nosta, Hausotter, Sascha Stuhlemmer, Patrick Klingelhöfer, Franz Rötsch wäre jetzt auch im Feld nach diesem guten Wochenende, David Schlichting, Leon Weber und Stefan Taffer. Also Tringler und Taferner, zwei Spieler aus Österreich. Dann haben wir über die Jugendrangliste Christopher Tonders, Marcel Jung, Marco Jungwirt, ein weiterer Österreicher und Jorik Hofkens. Das wären aktuell die 14 Spieler, die es in die Super League schaffen über die Next Gen.
Dann Haken hinter die Next Gen und wir kommen jetzt mit einem ganz kleinen Ausblick nochmal, denn für uns quasi in der Zukunft finden die Players Championship Turniere 13 und 14 statt. Das Turnier Nummer 13 hat für euch gestern stattgefunden und das Event Nummer 14 findet für euch heute statt. Es sind ganz wichtige Events, denn es sind die letzten beiden Players Championship Events oder die letzten beiden Events überhaupt vor dem Cut-Off für das World Matchplay. Und damit kommen wir dann gleich auch nochmal zur Ankündigung für die Freitagsfolge. Jetzt aber einmal ganz kurz, Kevin, ein ganz, ganz kleines, kurzes Players Championship Quiz für dich. Auf dem Stand, basierend natürlich wegen der Aufnahme vor Players Championship Event Nummer 13 und 14, drei kleine Fragen, zu Hause gerne mitraten. Kevin, was würdest du sagen, welcher Spieler hat dieses Jahr bislang die meisten Matches bei Players Championship Turnieren absolviert?
Die meisten Matches absolviert, das muss ja einer gewesen sein, der auch häufig weit gekommen ist, der allerdings auch nie zurückgezogen hat. Boah, wir hatten 12 Turniere?
Ja.
Boah, ganz schwieriger Call, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auf jeden Fall Raymond van Barneveld jemand sein könnte, weil der hat ein Turnier gewonnen, dann war er im Halbfinale, mehrfach Viertelfinale, hat nie zurückgezogen. Das habe ich nämlich letztens gesehen, dass Raymond van Barneveld wirklich jetzt unfassbar lange Teilnahmeserie hat. Deswegen, ich bin, ja, vielleicht ist es ein more obvious Call, wie die Engländer sagen würden, aber komm.
Es ist nicht obvious. Ich wäre niemals drauf gekommen, aber denn es ist in 12 Turnieren Daryl Gurney mit 46 Matches.
Aber im Nachgang interessieren, müssen wir mal checken, wie viele Barney hat. Weil ich glaube, dass er nicht so schlecht sein könnte.
Das suche ich dir raus, während du die zweite Frage beantwortest. Rank bitte diese drei Spieler anhand der Anzahl ihrer Matches bei Players Championship Turnieren in diesem Jahr. Also erster, zweiter, dritter. Ja. Stefan Belmont, Gabriel Clemens und Daryl Pilgrim.
Daryl Pilgrim. Clemens, Belmont, Pilgrim, würde ich sagen. Aber vielleicht ist es auch das zu obvious. Clemens ist sehr früh häufig rausgegangen, deswegen vielleicht sogar Belmont, Clemens, Pilgrim?
Das ist korrekt. Echt? Stefan Belmont auf Platz 1 hat 18 Matches in diesem Jahr absolviert.
Er war super häufig dabei, ne?
Ja, aber als Nachrücker muss man sagen, Clemens nur 17 Spiele bislang absolviert in 12 Players Championship Turnieren. Daryl Pilgrim 12 Matches absolviert, hat einen einzigen Sieg einfahren können in diesem Jahr bei den Players Championship Turnieren gegen Gabriel Clemens.
Den wahrscheinlich mit einem 115er Average. Daryl Pilgrim Way of Life.
Und ich kann dir jetzt deine Frage beantworten. Raymond van Barneveld war kein schlechter Call. Raymond van Barneveld hat die drittmeisten Spiele dieses Jahr bei Players Championship Turnieren absolviert mit 42 Matches. Dazwischen nur noch Rian van Veen mit 44 Matches auf Platz 2. Also Gurney, van Veen, van Barneveld. Sehr interessante Sache. Und jetzt die dritte Frage. Da wird es noch ein bisschen kurioser. Welcher Spieler ist in diesem Jahr der unglücklichste Spieler bei den Players Championship Turnieren, da die Gegner gegen ihn immer am besten spielen. Also wer hat gegen sich den höchsten Opponent-Durchschnitts-Average mit einer Mindestanzahl von 10 absolvierten Spielen? Also jemand, der jetzt nur einmal dabei war und eine 99 gedrückt bekommen hat, habe ich jetzt rausgenommen.
Chris Dobie? Keine Ahnung.
Man denkt ja immer erst, es wäre jemand, der irgendwie in den Runden weiterkommt und deswegen dann auch starke Spiele gegen sich bekommt. Der unglücklichste Spieler ist tatsächlich Martin Dracht, der ein Durchschnittsgegner-Average von 95,36 Punkten gegen sich hat. Das muss man sich mal überlegen. Der Mann ist neu auf der Tour, geht meistens in den ersten Runden des Turniers raus und hat den höchsten Durchschnittsgegner-Average gegen sich in diesem Jahr bei den Players Championship-Turnieren.
Ja, aber wahrscheinlich ist es deshalb auch Dobie schwieriger Call, weil das natürlich Spieler sind, die so viele Spiele absolvieren. Dracht geht ja sehr, sehr oft sehr früh raus. Aber gut. Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich glaube, es ist gut, dass du es jetzt aufgelöst hast, weil ansonsten hätte ich hier noch 2 Stunden rätseln können. Da wäre ich wahrscheinlich am Ende wäre es zielführend gewesen, alle 128 Spieler durchzugehen.
Ja, definitiv. Mach mal bitte kurz die Abmoderation, dann suche ich dir noch raus. Oh, warte mal ganz kurz. Mach die doch noch nicht. Ich hab's schon. Dobie war tatsächlich ein sehr, sehr guter Call, denn Daryl Gurney ist in dieser Statistik auf Platz 5 mit einem Gegner-Average von 94,17 Punkten.
Dobie, nicht Gurney.
Dobie, habe ich Gurney gesagt?
Ja, du hast jetzt einmal Dobie und einmal Gurney. Wir sind auch ein bisschen durch. Dobie. Es war ein langes Turnier, es war eine anstrengende Woche. Dementsprechend werden wir es folgendermaßen handhaben. Und damit komme ich jetzt zur Abmoderation. Es wird in dieser Woche parallel keine Patreon-Folge exklusiv jetzt erscheinen, beziehungsweise jetzt eben vorab erscheinen. Das liegt daran, die Matchplay-Auslosung ist am Donnerstag, sprich morgen, wenn ihr das hier hört. Und dann werden wir danach eine Folge aufnehmen für den Freitag. Das wird also unsere Freitagsfolge sein. Sicherlich wird bei Patreon die Folge auch schon am Donnerstagabend erscheinen, nur um das
kann jetzt einmal zum Einschlafen anhören.
Nur um das jetzt einmal transparent und klar zu machen. Also wir schauen uns dann den Abschluss des Matchplay-Races an und fokussieren uns vor allen Dingen dann auf die 16 Partien in Blackpool. Ist ja nicht mehr lange hin. Ich war regelrecht erschrocken, als ich von Dave Hellen hörte am Samstag oder so. Der saß eine Reihe hinter mir im Pressebereich und der meinte, wir machen die Auslosung am Donnerstag. Und da dachte ich, Wahnsinn, habe ich erstmal geguckt. Und das ist doch schön, dass jetzt Matchplay ist, schon in ein paar Tagen fast schon. Also in gut 2 Wochen geht's da los in Blackpool. Und ja, wir wissen dann schon, auf wen auch die Deutschen treffen werden, auf wen Martin Schindler und auf wen beim Debüt Ricardo Pietrzko treffen wird. Gabriel Clemens, der bräuchte jetzt noch einen Mega-Run, müsste zum ersten Mal ein PDC-Event gewinnen, um da noch ins Teilnehmerfeld zu rutschen. Das alles besprechen wir in der Freitagsfolge. Also danke fürs Zuhören, macht's gut, ciao, ciao.
Tschüss.